Gut. Okay, dann machen wir mit Selbstmord, mit dem Thema Selbstmord machen wir dann weiter. Also, das wird jetzt auch wahrscheinlich für euch besser noch hinterher zum Nachlesen sein, aber ich werde es versuchen, kürzer zusammenzufassen. Also, ja, ich will die Sachen ja bewusst nicht zu oberflächlich machen, sowohl, aber ich sage euch auch wieder, auch hier mein Schwerpunkt wird natürlich eine ethische Beurteilung sein, eine verständnismäßige, aber dann mit einigen seelsorgerlichen Tipps natürlich dafür, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Weil es, glaube ich, auch wichtig ist, denn heute ist es manchmal eher das Problem, zu schnell pragmatisch zu werden, ohne dass man die Grundlage eindeutig klärt und auch begründen kann anderen gegenüber. Aber wie gesagt, es gehört natürlich beides zusammen. Gut. Weltweit sterben nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO täglich etwa 1000 Menschen durch Suizid. International zählt der Selbstmord zu den 10 häufigsten Todesursachen. Nach Svantec soll es sogar keinen Menschen geben, der nicht wenigstens einmal im Leben an Selbsttötung gedacht hat, sagt er zumindest. Ob das nun der Fall ist, sei dahingestellt. Der Selbstmord bietet alle Merkmale der Geisteskrankheit. Der Mensch nimmt sich nur das Leben, wenn er wahnsinnig ist. Und der Selbstmörder ist wahnsinnig. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das schrieb der einflussreiche französische Psychiater Jean-Étienne Dominique Esquale im Jahr 1838. Ein paar Jahre her. Aber da merken wir, ganz so sehen wir das noch natürlich heute nicht. Diese Einschätzung des Suizids wird von den meisten heute nicht geteilt. Für Jean Améry, bekannter Autor, ist Selbstmord eine tolle Angelegenheit. Sie sei die höchste Form menschlicher Freiheit, sagt er. Jeder Mensch könne auf diese Weise selbst über sein Leben bestimmen und müsse nichts von Ärzten und Psychiatern sagen lassen. Der Suizid sei Ausdruck der absoluten Individualität des sich selbst Gehörenden. Es sei sogar eine besondere Auszeichnung des Menschen. Auch die der Sterbehilfeorganisation Exit sieht im Selbstmord einen Ausdruck absoluter Freiheit und eine legitime Möglichkeit, Alter und Krankheit zu entgehen. Dabei bieten sie juristische und praktische Hilfe. Die sich der Selbsttötung widmende Gesellschaft für humane Sterben, DGHS, wirbt in ihrem Jubiläumsprospekt mit hunderten Menschen, die sich mit Hilfe des Vereins in den vergangenen 10 Jahren das Leben genommen hätten. So viel euphorische Werbung für den Freitod scheint ganz zu vergessen, dass die Mehrzahl der Menschen den Selbstmord nicht aus heroischen Gründen, sondern eben eher aus Frustration, Verzweiflung, Enttäuschung, Schmerzen und so weiter wählen. Auch Améry ignoriert, dass große Zahlen von Überlebenden nachher ihr Leben durchaus wieder liebgewonnen haben und nichts mehr vom Tod wissen wollen. Es ist ja nicht automatisch so, dass derjenige einen Selbstmordversuch macht, hinterher das immer wieder tut, bis er tot ist. Das gibt es auch. Aber eine große Zahl von Menschen nachher neue Lebensfreude haben. Also es ist nicht nur das heroische, ich will sterben und ich bin so frei und ich bringe mich um, sondern es ist häufig tatsächlich eben eher dieses, es sind andere Ursachen, die dabei eine Rolle spielen, nicht nur dieses Verfügen wollen über das eigene Leben. Nun als nächstes, wer tötet sich denn eigentlich? Suizid will etwas Absehbares zumeist vermeiden, zum Beispiel Entehrung, Gefangenschaft oder etwas Gegenwärtiges beenden, Krankheitsleiden, Trennungsschmerz. Beim Selbstmord des FDP-Politikers Möllemann spielt wohl die Angst vor der Verantwortung und absehbare gesellschaftliche Ächtung eine wichtige Rolle. Der sich durch Harakiri, das Leben nehmende junge japanische Geschäftsmann, will so sein Gesicht als Ehrenmann wahren und eine öffentliche Bloßstellung zuvorkommen. Aus Angst vor absehbarer Quälerei und langsamem Tod nahm der sich zum Glauben an Jesus Christus gekommene jüdische Liederdichter Jochen Klepper in einer Berliner Wohnung das Leben. Mit seiner ganzen Familie tötete er sich, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. Bekannt geworden ist auch der nicht ganz freiwillige Selbstmord des Sokrates. Er wurde für schuldig befunden, die Jugend Athens negativ zu verführen. So verurteilte man ihn zum Schierlingsbecher, einem giftigen Gebräu, was er dann auch trank und starb im Kreis seiner Anhänger. Doch nicht nur Medien und Geschichte werden wir von Selbsttötung konfrontiert. Jeder kann in bestimmten Situationen von Selbstmordgedanken überfallen werden oder durch den Suizid eines Menschen im Freundeskreis davon betroffen werden. An einem Sonntag vor einigen Jahren war das auch so hier an der Bibelschule. Ich habe eben von einem Bibelschulkollegen eine Antwort bekommen. Ihr wisst das ja möglicherweise auch, dass ein Sohn eines damaligen Mitarbeiters dort Selbstmord begangen hat. Und er war gläubig. Ne? Ich weiß nicht, wisst ihr das? Oder?
Ja.
Ja, in, ja was, wobei, was in Idea steht, weiß man ja nicht immer genau, was da wirklich dahinter steht. Ne? Aber Ja. Aber in diesem Fall ist das zumindest in dieser Hinsicht zutreffend. Und der hatte sich eben erhängt dabei. Und natürlich war das sehr erschütternd. Und sehr viel mehr natürlich noch mehr für die Eltern, ist ja klar. In dem Hauskreis, den ich während meines Studiums ein paar Jahre besucht hatte, war eine junge Altenpflegerin. Eines Morgens weigerte sie sich einfach, geplagt von Depressionen, aufzustehen, zu essen, irgendwo noch was zu machen. Sie fühlte sich unwürdig, wollte mit niemandem mehr sprechen, hat jede Nahrung verweigert und wollte einfach nur noch sterben. Also hier, die kam hinterher eine psychiatrische Behandlung, ist zwischenzeitlich nie mehr wieder dahin gekommen. Sie hatte dann zwar Medikamente bekommen eine Zeit lang, aber seitdem geht es ihr sehr gut. Aber hier eine tiefe, eine Depressionsphase, die sie dahin führte, in also Selbstmord auszuprobieren, also erstmal die Gedanken und dann Selbstmord auszuprobieren. Ein Selbstmord oder ein Selbstmordversuch ist in den seltensten Fällen eine eindeutige Handlung oder das Ergebnis einer wohlüberlegten Bilanz. Trotzdem kündigen viele Selbstmörder ihre Tat an, doch selbst der lang geplante Selbstmord wird dann häufig spontan ausgeführt. Auch verabschieden sich ein großer Teil der Menschen von ihren Selbstmordabsichten, wenn sie mit den harten Methoden, wenn sie mit harten Methoden versuchten, sich das Leben zu nehmen und dann wieder davon gerettet worden sind. Also, was ich hiermit sagen will, es gibt, es ist so eine Mischung. Die meisten Leute überlegen sich nicht ganz klar, lange geplant, jetzt bringe ich mich um und dann genauso gedacht, sondern das ist mehr aus einer momentanen, emotionalen Situation heraus. Es gibt schon Leute, die sagen, wir generell eher bereit sind für Selbstmord, weil sie ihn ethisch nicht ablehnen. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt schon meinetwegen sagen, am 25. Januar im Jahr 2010 bringe ich mich um. Auch nicht ungefähr nur so, sondern es ist mehr eine allgemeine Befindlichkeit. Und dann kommt das eher spontan. Nun, wie ist das mit Suizid in den Religionen? Das werde ich hier mal ein bisschen überspringen. Wobei das auch sehr interessant ist, bei euch dann hinterher nachzulesen, wie die dazu gehen. Es gibt zum Beispiel sehr viele griechische Dichter, die haben den Selbstmord idealisiert als etwas Positives. Zum Beispiel Sokrates vertrat die Ansicht, dass der Mensch sich nach seinem eigenen Ermessen aus dem Leben zurückziehen könne, sofern er die Seele von einem hinfälligen, letztlich überflüssigen Leib befreit werden könne. Der hat ja so einen Dualismus vertreten, die Seele ist gut, der Körper ist eher schlecht und wenn jetzt der Körper sowieso verfällt, dann kann man besser die Seele befreien aus dem Körper, indem man den Körper tötet. Oder Pythagoras, der hat seinen Schülern gesagt, dass Suizid eigentlich eine Auflehnung gegen die Götter sei und wegen der von ihm erwarteten Seelenwanderung eine Sinnlosigkeit. Also wer sich tötet, der ist in den nächsten 5 Minuten sowieso wieder im leiblichen im Körper drin, also bringt es ja gar nichts. Ist ja auch klar. Für jemanden, der an Reinkarnation glaubt, ist Selbstmord erstmal unsinnig. Erstmal gibt es ein schlechtes Karma, was du hinterher wieder ableisten musst. Und zweitens kannst du aus der Erde sowieso nicht fliehen, denn egal wie häufig du dich umbringst, du bist in ein paar Minuten wieder auf der Erde. Oder ein paar Tagen spätestens, nicht? Also bringt das dann wenig. Und da gehört eben auch Pythagoras dazu. Für Aristoteles war der Selbstmord ein Akt gesellschaftlicher Verantwortungslosigkeit. Ein Unrecht gegen den Staat, auch eine interessante Perspektive, nicht? Der auf diese Weise wirtschaftlich geschwächt würde. Nicht, wenn alle sich umbringen, die arbeiten, ja, wer macht die Arbeit denn noch im Staat? Er sah die Selbsttötung als eine Flucht vor Schmerzen und einen Ausdruck von Feigheit. Deshalb distanzierte sich der Philosoph in mehreren Werken von der damals gängigen Praxis eines heldenhaften Selbstmordes. Bei den Stoikern galt das Ideal von einem Leben gemäß der Natur. Konnte das nicht mehr gelebt werden, erschien der Tod als vernünftiger Entschluss, von dem sich sogar eine Verschmelzung mit dem Kosmos erhofften. Anhänger der Stoa akzeptierten den Suizid als letzte Möglichkeit des Menschen, seinen freien Willen in einer ausweglosen Situation zu bestätigen. Der Stoiker Zenon von Kiton lebte etwa 250 vor Christus, hatte als Lebensziel ein von Affekten und falschen Urteilen befreites Leben, das nicht von den äußeren Gütern beeinflusst ist. Er erhängte sich als 28-Jähriger aus bloßem Ärger, nachdem er gestolpert war und sich dabei einen Finger verstaucht hatte. Ja, ich meine, es ist schon interessant, nicht? Manchmal, aber da merkt man, das war sicherlich ein spontaner Entschluss, der war nicht lange überlegt dabei. Gut, Seneca, der lebt ja zur Zeit des Neuen Testaments, römischer Politiker, Philosoph und Dichter, der hielt den Selbstmord für eine legitime Handlungsoption eines jeden Menschen. Es steht gut, Zitat, es steht gut um die Menschheit. Niemand ist unglücklich, außer durch eigene Schuld. Gefällt dir das Leben so, bleibe. Gefällt es dir nicht, so kannst du dahin zurückkehren, woher du gekommen bist. Also das heißt, wenn du glücklich bist, alles in Ordnung, wenn du unglücklich bist, nimm dir das Leben, dann wirst du wieder irgendwo im Dunkeln verschwinden. Suizid im Hinduismus. Prinzipiell wird in Indien der Selbstmord wurde immer abgelehnt. Nicht, weil er gegen den Willen der Götter verstößt, sondern weil er brahmanische Normen verletzt. So kann nur der einen religiös verdienstvollen Selbstmord begehen, dessen Vater und Mutter bereits verstorben sind. Weil ja das Kind muss für die Eltern sorgen. Und wenn ich jetzt vorher mich verabschiede, dann habe ich meine brahmanischen Pflichten nicht erfüllt. Also geht das nicht. Das macht schon mal jetzt lange Zeit lang, wo kein Selbstmord möglich ist danach. Der normale Selbstmord als Mord produziert darüber hinaus ein schädliches Karma, das auf unvorteilhafte Art und Weise sich wieder in der nächsten Wiedergeburt ausdrückt. Darüber hinaus verweisen die Brahmanen darauf, dass Selbstmörder von ihrer Leidenschaft und ihrer Bereitschaft zur Verletzung bestimmt sind. Selbstmord aus Leidenschaft und die Bereitschaft zur Verletzung sind allerdings beide schlecht fürs Karma. Weil ich darf ja keinen verletzen, auch nicht mich selbst. Keine Tiere und gar nichts anderes, deshalb ja auch weit verbreiteter Vegetarismus, also sei das auch schlecht. Und aufs Gefühl zu hören, ist für einen Hindu sowieso ganz schlimm, weil ja das Gefühl und das Ich-Bewusstsein sowieso das ganz Schlimme, was man überwinden muss. Und jedes Gefühl, sowohl das Glück als auch das Unglückgefühl, ist negativ. Und wer darauf hört und dann sein Leben ein Ende besetzt, das ist wirklich also kein guter Hindu. Das ist unvorstellbar. Die Flucht der aus dem belastenden Alltag gedachten Selbstmord ist für die Jainas, eine Gruppe eben hinduistisch geprägter Gläubiger, ein kindischer Tod, so sagen sie dazu. Weil es ja auch gar kein wirklicher Ausweg sei, sondern man hinterher in einer noch tieferen Stufe der Wiedergeburt auf die Erde zurückkäme und dann ging es einem noch schlechter als vorher. Im Gegensatz zum Selbstmord aus Verzweiflung, der schlimmer Tod genannt wird, kennen allerdings die Inder einen Heldentod, zum Beispiel in der Schlacht, oder einen rituellen Tod, sich zu Tode fasten, oder sich vor den Götterwagen einer Prozession zu werfen, oder sich als Witwe verbrennen zu lassen. Das wird im Hinduismus durchaus positiv gewertet. Weil hier steht im Hintergrund ja nicht, ich will mein Leben verlieren, sondern hier steht der Hintergrund, ich will mich mit den Göttern vereinen. Und das ist in dieser Form von Tod durchaus dann möglich. Denn auf diese Art und Weise kann ich eine Art Vergöttlichung sogar erreichen, weil ich mich da bereit bin zu opfern. Das ist ja nicht der Tod aus Verzweiflung. Hinduistische Asketen machen das auch manchmal, weil sie so sehr auf das Jenseits ausgerichtet sind, vergessen sie einfach zu essen. Sie sind fasten und trinken nichts und sind dann irgendwann tot. Das ist allerdings wegen ihrer spirituellen Übung, nicht weil sie das Leben aufgeben. Ja. Dann, Suizid im Buddhismus war nicht verboten in der Vergangenheit, ist es bis heute nicht, aber ist nach dem Verständnis des Reinkarnationsglaubens unsinnig, habe ich auch schon erwähnt. Darüber hinaus entspricht es nicht dem Gebot des Ahimsa, nämlich des Nichtverletzen empfindungsfähiger Wesen. Das Opfern des eigenen Lebens zum Nutzen anderer wird von den Buddhisten als positiv angesehen. So finden sich buddhistische Mythen, wo das verschiedene Götter getan haben, die sich selbst getötet haben. So gibt es zum Beispiel eine Geschichte, da wird von einem Buddha berichtet, der sich selbst an eine verhungernde Tigerin verfüttert hat, die dadurch in der Lage war, ihre Jungen zu ernähren. Also aus Mitleid mit dem armen Tiger zu sagen, hier, nimm mal einen Arm und noch einen Arm und noch ein Bein und dann war es hinüber. Das ist ein Zeichen, der selbstlosen Liebe gegenüber der lebenden Natur und das ist dann durchaus positiv zu werten nach hinduistischer Auffassung. Gut, das ist ein bisschen schwierig, ne? Dann heutzutage bei uns, da muss man irgendwelchen Ersatz finden oder einen Zoo besuchen vorher, ne? Ja. Und der muss auch noch hungern, damit es sich lohnt. Ja. Im japanischen Zen-Buddhismus wird darüber hinaus der rituelle Selbstmord, nämlich das Harakiri, japanisch den Bauch öffnen, oder Seppuku, wie das auch genannt wird, der glückliche Abschied, als besonders ehrenvollen angesehen. Nach festgelegten Regeln kann man dadurch nämlich einen Ehrverlust verhindern. Meinetwegen, du hast deine Firma pleite gemacht, und dann ist es in Japan früher nicht so gewesen, dass du noch ehrenvoll ein paar Millionen mitbekommen hast und dann in die Rente verabschiedet worden bist, sondern da hat man von dir erwartet, dass du dann rituellen Selbstmord begangen hast. Die genauen Vorschriften waren dann, dass man einen Freund mit dabei gehabt hat, der auch aufpassen sollte, dass man sich danach richtete. Und dann hatte man, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das hier gerade noch finde, die genaue Beschreibung, wie das hier gelaufen ist. Oder wollt ihr nicht hören? Ja gut, dann halt nicht. Also gut, wenn ihr es nicht hören wollt. Genau, das gibt es immer wieder. Also ich habe hier zum Beispiel einen Fall gefunden von einem, der hat 1970 im Beisein von Journalisten sich umgebracht, und zwar Yukio Mishima, ein Schriftsteller, japanischer Schriftsteller, Und der war eben etwas nationalistisch ausgerichtet und der hat dann erstmal sich, also es geht darum, man muss sich im Stall jetzt hinsetzen, auch schönes Gewand dabei, dann musst du ein Messer genau unten in den Bauch reinstechen und dann so schräg nach oben schneiden, also ja, umgekehrt, dass du zum Herzen dann schließlich kommst. Das Ganze ist natürlich schmerzhaft, aber das soll gerade zeigen, welcher Held du bist und dass du jetzt in der Lage bist, noch dein Leben dafür zu opfern. Und dann, wenn du das hochgeschnitten hast, dann steht ein Freund hinter dir und schlägt dir noch den Kopf ab. Dafür ist der Freund da, da. Und dann ist das, bitte? Das darf nur ein Freund machen, weil es eine besondere Ehre ist, das auch zu machen, dabei.
Aber das ist doch jetzt, das ist heute Zeit, das geht das doch
nicht. Hier habe ich einen Fall von 1970.
Ich meine, das wäre dann davor, oder in Japan nicht? Oder schon tot, oder so, oder schon tot.
Ja, fast tot, nah dran oder so, ne, ja. Also ich habe jetzt kein Urteil gefunden, dass der verurteilt worden ist dafür. Vielleicht ist das auch, weil es in Japan eine besondere Kulthandlung ist, dass das dann mit einer Ausnahme versehen wird. Ja. Wäre eine interessante Variante, aber die war hier nicht ins Gespräch gebracht worden. Also. Ja, aber wir sind ja auch nicht in Japan, ne? Ich gehe ja vom Buddhismus aus und der Buddhismus ist anders geprägt. In Japan ist auffällig bis heute die Selbstmordrate höher als in anderen Industrieländern. Das Oberhaupt des gegenwärtigen tibetanischen Buddhismus, nämlich der Dalai Lama, spricht sich gegen den Suizid aus, weil er es als sinnlosen Versuch ansieht, dem karmischen Leiden zu entkommen, so sagt er dabei. Suizid im Judentum. Suizid im Judentum wird generell abgelehnt, weil er als Mord angesehen wird. So sagt das das Traktat Baba Kwama 91b aus dem Talmud. Ein Suizid ist immer die Leugnung des Guten in der Welt und ein sich fallen lassen die Verzweiflung. Er nimmt Gott das Vorrecht, Leben zu geben und zu nehmen. Und so weiter. Also das ist sehr wahrscheinlich klar. Generell war es auch verboten, dass man Selbstmörder bestattet hat im jüdischen Bereich. Jetzt gibt es aber progressive Juden, die sagen, angesichts der Familie, die trauert, ist ein Selbstmord dann doch erlaubt. Allerdings nur mit der Ausnahme, nämlich der Selbstmörder wird als verrückt erklärt. Tschüss. Der Selbstmörder wird als verrückt erklärt. Und zwar, weil man sagt, ein normaler Mensch würde sich nicht das Leben nehmen, aber weil er sich das Leben genommen hat, ist das ein Zeichen, dass er verrückt war. Und weil er verrückt war, ist er nicht verantwortlich für seine Tat und dann darf man ihn rechtmäßig bestatten nach dem jüdischen Bräuchen. Auch eine interessante Variante, nicht? In dem Islam ist es so, dass es eine schwerwiegende Sünde ist. Sure 4, Vers 29. Und tötet euch nicht selbst. Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Das meine ich jetzt nicht, wenn du dich trotzdem tötest, sondern er ist barmherzig, deshalb brauchst du dich nicht töten. Also Selbstmord ist hier generell verurteilt, weil der Zeitpunkt des Todes von Allah vorherbestimmt ist. Einigen Hadithen zufolge wird der Mensch, der sich tötet, wird die Aufnahme ins Paradies verweigert und ihm droht das ewige Höllenfeuer. Zitat: Jeder, der sich von einer Klippe wirft und Selbstmord begeht, wirft sich selbst in das Feuer der Hölle. Jeder, der Gift trinkt und Selbstmord begeht, wird dieses Gift für immer in der Hölle Feuer trinken. Jeder, der sich selbst mit einer Waffe tötet, wird diese Waffe halten und immer wieder im Feuer der Hölle sich erstechen. Und so weiter.
Und was ist mit den Selbstmordattentätern?
Dazu kann ich auch noch etwas sagen. Das ist eben etwas anderes, ganz genau. Das ist ja nicht der Selbstmörder, das ist ja der Märtyrer. Und der Märtyrer, der auch Shahid genannt wird, das ist eben einer, der für die Sache Allahs stirbt und deshalb im Islam ein hohes Ansehen genießt. Wer im Dschihad, im Einsatz für die Sache Gottes, der Anstrengung auf dem Weg Gottes, Zitat, stirbt, geht nach muslimischer Auffassung unmittelbar ins Paradies ein. Sure 3, Vers 169 bis und 170, also und Sure 4, Vers 774. Das wird bis heute so geteilt, diese Auffassung. Aber hier geht es ja nicht darum, dass ich sterben will, sondern das Sterben ist sozusagen nur eine Begleiterscheinung dessen, dass ich mich ganz für die Sache Allahs opfere. Das ist also die unterschiedliche Motivation. Dann gehe ich auch noch darauf ein, wie es in Stammesreligionen ist, wie es in der Kirchengeschichte ist, auch da wird es generell verurteilt. Dann Suizid in der Neuzeit, wie das verurteilt wird in der Gegenwart. Suizid in der Rechtsprechung, interessiert euch das? Nicht. Gut. Bitte? Ja. Ja. Bitte.
Selbstmord, ja. Und Lebensversicherung.
Ja.
Wie sieht das denn aus? Wird das immer akzeptiert?
Im Normalfall nicht. Ein Suizid steht in der Auszahlung der Lebensversicherung nach deutschem Recht grundsätzlich entgegen. Und zwar VVG, Paragraph 169. Eine Ausnahme kann sich nur dann entgeben, wenn die Tat in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit begangen worden ist. Das sind aber meistens auch Paragraphen, die ja selbst noch angegeben werden bei der Lebensversicherung. Selbst wenn es aber nicht angegeben wird, wird es eben nach dem Versicherungsgesetz geregelt, dass das eine Ausnahmeregelung ist.
Also es gibt nichts.
Im Normalfall nicht.
Ganz kurze Ergänzung, das ist VVG, Versicherungsvertragsgesetz, da steht so drin. Mhm. Jedoch der Vertrag einer Lebensversicherungspolice ist ja höher als anzusiedeln als ein Gesetz. Mhm. Und da hat man natürlich auch die Regelung übernommen, dass innerhalb einer Frist von 2 bis 3 Jahren zunächst nicht gezahlt wird, es sei denn, es ist die geistige Umnachtung.
Ja.
Aber wenn eben halt diese 2 oder 3 Jahre vorbei sind, dann ist in der Regel auch der Tod durch Selbstmord ein versicherungspflichtiger Fall.
Ah.
Weil man vielleicht davon ausgeht, dass einer das nicht so über den Zeitraum hinaus plant. Mhm. Wenn einer das plant, dann kann er seine Familie entsprechend versorgen.
Mhm. Also das heißt, das muss dann aber im Vertrag angegeben werden.
Das ist aber keine handgeschriebene Bedingung, sondern ist eine gedruckte Bedingung. Das heißt, aha, die in der Regel fast allen Lebensversicherungsverträgen zugrunde liegen.
Also das heißt, falls einer langfristig sich umbringen will, sollte er vorher den Lebensversicherungsvertrag anschauen, ob das auch gewöhnlich drinsteht und dann den unterschreiben. Okay. Ja, wenn dann keine moralischen Bedenken dagegen sprechen. Ja. Nicht? Ja. Also in der Kirche ist das natürlich generell abgelehnt, das ist ja auch klar. Ob es die Frage, ein Suizid für Christen da ist, da müssen wir schauen. In der Bibel gibt es einige Beispiele von Selbstmord, so Saul in 1. Samuel 31, der sich dann ja selbst töten will, das klappt nicht so ganz, beziehungsweise er will sich erst durch einen Diener töten lassen, dann stürzt er sich hinterher ins Schwert. Judas wird erwähnt, Matthäus 27, Vers 1 bis 3. Und dann finden sich noch verschiedene andere also motivierte Selbstmorde, wie Simson, Richter 16, Vers 30, nach seiner Gefangennahme und Blendung. Ahitophel im 2. Samuel 17, Vers 23. Abimelech, Richter 9, Vers 50. Zimri in 1. Könige 16, Vers 18. Der Gefängnisdirektor von Philippi in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Wobei, der will es nur, aber der tut es dann ja nicht. Aber auf jeden Fall, wir finden in der Bibel einige Beispiele von Personen, die sich das Leben nehmen wollten. Das wird in der Bibel aber generell eher als negativ genannt. Das heißt, es wird jetzt nicht bei jedem Einzelnen davon gesagt, dass es eine Sünde sei, sondern es wird als negatives Beispiel genannt. Sowohl bei Saul als auch bei Judas, als Zeichen einer gottlosen hier Verzweiflung, die dort stattgefunden hat. Wir finden allerdings in der Bibel im Gegensatz zu Talmud und Koran kein ausdrückliches Verbot des Selbstmordes. Trotzdem gingen alle Theologen der Vergangenheit davon aus, dass eben in der Ächtung des Mordes der Selbstmord selbstverständlich mit eingeschlossen ist. Deshalb ja auch in der Vergangenheit der Begriff Selbstmord und nicht Freitod oder so etwas. Entsprechend biblischen Aussagen ist das menschliche Leben eben der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen und darf deshalb nicht ohne Gottes jeweiligen Auftrag genommen werden. Wir haben schon darüber unterhalten. Selbstmord ist nicht nur problematisch, weil er ein Mord ist, das schon allein zur Genüge, der für den Christen absolut tabu sein sollte, 2. Mose 20 und so weiter. Selbstmord ist auch eine absolute, endgültige Entscheidung. Man kann sich nicht mehr etwas anderes überlegen, die Tat rückgängig machen, vor Gott bereuen. Ein Suizid muss allerdings nicht unbedingt die ewige Verdammnis nach sich ziehen, weil ja aus biblischer Perspektive jede Sünde außer die gegen den Heiligen Geist vergebbar ist. Und da es ja bei einem Christen auch nicht darauf ankommt, ob er nun vor seinem Tod noch jede Sünde bekannt hat oder nicht, sondern dass es ja um eine generelle Befreiung von Sünde geht. Hier ist natürlich die katholische Lehre, wer einen Selbstmord begeht, kann nicht auf einem geweihten Friedhof beerdigt werden, weil das eine Todsünde ist. Ich halte das für biblisch gesehen so nicht. Natürlich ist Selbstmord eine Sünde, aber nach meiner Auffassung wird dort nicht beinhaltend mit gesagt, dass der nun ewig verloren gehen würde. Denn nehmen wir doch mal ein anderes Beispiel. Da bist du nur auf dem Totenbett und im letzten Moment denkst du noch, oh Mist, tut das hier weh und oh, geflucht. Also zack, alles vorbei, ewige Hölle, oder? Oder vielleicht in dem Moment, da kommt deine Frau noch zu Besuch, dann sagt sie, ja, wie geht es dir? Du hast Schmerzen, du willst sie aber nicht beunruhigen, dann sagst du, mir geht es ganz gut. Ha, Lüge, gestorben, nächsten Moment, vorbei. Oder so. Ich meine, da merken wir es ja absurd. Es ist absurd, davon auszugehen, wenn wir irgendeine Sünde vergessen hätten oder eine Sünde tun und die nicht mehr bereut haben vor dem Tod, dass wir dann verloren gehen würden, sondern das gerettet werden ist ja biblisch gesehen, dieses Gott vergibt mir generell dafür, dass ich mich ihm anvertraue. Was nicht heißt, dass der Selbstmord keine Sünde sei. Das will ich damit gar nicht sagen. Natürlich ist es eine Sünde. Aber nicht, wir können nicht den Automatismus machen, dass jemand, der Selbstmord macht, deshalb generell verloren sei, egal wie geistlich er vorher gelebt hat.
Auch keine Rechtfertigung, in Sünde zu leben.
Natürlich nicht, in keinem Fall. Nur, ich will jetzt darauf eine Antwort geben, weil es gibt die Meinung, sozusagen bei allen anderen Sünden, die werden vergeben, da wird ein Auge zugedrückt, aber Selbstmord, der geht absolut verloren. Und das halte ich für eine biblisch nicht begründbare These. Sondern das gilt generell, natürlich sollen wir keine Sünde tun und in keiner leben, aber eben so wird das, es wird jetzt nicht rausgenommen. Traurig ist es ja, wenn ein Mensch seinen Wert so gering einschätzt, dass er das Leben einfach wegwirft. Dabei ist ja jedes Leben von Gott gegeben und trotz unheilbarer Krankheit unbezahlbar. Auch dafür ein paar Bibelstellen, die uns das deutlich zeigen, zum Beispiel Römer 5, Vers 7 bis 9. Jeder, der in Konflikt mit geliebten Menschen oder anstrengenden Prüfungen oder bedrohenden, ungewissen Zukunft sich ohnmächtig fühlt, kann jetzt vielleicht auf den Gedanken kommen, da eine Notbremse zu ziehen. Das ist aber auch schon wieder Sünde, denn wie sagt uns nicht Jesus, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen? Matthäus 6 sagt doch, sorget nicht um den morgigen Tag. Hier ist also dieses in Sorge sich zu verhaken und in Sorge so festzuhalten, bis ich nicht mehr herauskomme, ist auch schon ein sündiges Verhalten, was dazu führt. Also das, und das ist ja häufig der Grund. Also wie ich sage, Selbstmord ist nicht einfach, dass jemand sagt, heute ist mal langweilig, bringe ich mich mal um. Sondern das ist ja meistens bei Leuten, die schwere Situationen durchmachen. Ich erinnere mich, mit einem Mann, mit dem ich gesprochen habe, hatte eine führende Verantwortung von einem Flughafen in Süddeutschland. Und dann ist da eben etwas schiefgelaufen und dann hat er sehr viel Ärger bekommen dabei. Das war im Rahmen dieser Vogelgrippe und so. Und dann hat er Selbstmordversuch gemacht, weil er einfach keinen Ausweg mehr wusste davon. Aber hier müssen wir sagen, dass eigentlich, und das hat er hinterher auch eingesehen, hat deshalb auch gesagt, er würde das nicht nochmal wieder tun, eigentlich hat er schon früher angefangen, nämlich mit der gestörten Beziehung zu Gott. Das heißt, die Sorgen jetzt Gott abzuliefern, wegzugeben. Denn immer wenn ich die Sorge nur auf mich lade, dann kann ich viel schneller in solch eine aussichtslose Situation hineinkommen, wo ich meine, dass es nicht mehr weitergeht. Darüber hinaus müsst ihr für einen Christen auch die Frage sich stellen, wer hat letztendlich über mein Leben zu bestimmen? Habe ich wirklich als Christ die Autorität über mein Leben zu bestimmen, egal in welcher Situation? Und da sagt die Bibel uns ganz eindeutig, Gott ist es, der das Leben genommen hat und Gott ist es, der das Leben nimmt. Wir haben keinerlei Recht, das Leben zu nehmen. Wir finden ja sogar die Aussage, mehrfach ja die Aussage Gottes, der eben das verwirft, sowohl das Leben anderer zu nehmen, aber natürlich dann auch das unserige. Der Wunsch des Paulus zum Beispiel, das Leben zu beenden und dann bei Gott zu sein, der Ewigkeit, Philipper 1, Vers 23 und 24, sagt er, ich wünschte abzuscheiden und beim Herrn zu sein, endet dann bei ihm aber auch, dass er sagt, das ist nicht der Plan Gottes für mein Leben, also bleibe ich noch auf der Erde. Und bei ihm ist es ja so, dass er wahrlich auch ein schweres Leben hatte. Wir haben das schon gelesen im 2. Korintherbrief, wie häufig im Gefängnis, wie häufig ausgepeitscht, wie häufig schon geschlagen, gesteinigt, überfallen. Normaler Mensch wäre schon tot dabei. Das heißt, es war ja nicht immer nur so, dass wir vor Augen haben, das gloriose Leben, immer erfolgreich. Sondern wenn wir das Leben des Paulus mal realistisch anschauen, war es eher eines, der vorher Angesehene bei den Koryphäen der Pharisäer in Jerusalem, war dann der Verachtete, von seinen eigenen Freunden verachtet, von den Juden rausgeschmissen, von den Christen rausgeschmissen, denken wir in Korinth. Er gründet die Gemeinde, er führt die Leute zum Glauben und hinterher kommt dann neue Irrlehrer und sagt, er wird rausgeschmissen aus der Gemeinde. Also das heißt, er hat einen Grund dafür und deshalb auch ist dieses Sehnen nach Jesus nicht nur so ein rein neutrales, sondern eins auch, ach, in der Erde, so toll ist das auch nicht, gehe ich lieber zu Gott. Aber hier bewusstes Unterstellen unter Gott. Nun, was sagen dann die Statistiken allgemein? Selbstmord ist ein stets vorhandener Notausgang, schrieb Hermann Hesse im Steppenwolf dazu. Pro Jahr gibt es etwa im Jahr 2005 10.260 Suizide. Das ist eine leichte Abnahme gegenüber 2004. Drei Viertel davon sind Männer, also wesentlich häufiger. Im Straßenverkehr sterben nur im Jahr 2005 7.100 Menschen. Das heißt, wesentlich mehr Menschen sterben durch eigene Hand in Deutschland als im Straßenverkehr. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind im vergangenen Jahr mehr Menschen durch Selbstmord umgekommen als durch Krieg und Verbrechen zusammengenommen. Also durchaus eine höhere Zahl. Es gibt eine besondere Steigerung in den Industrieländern, insbesondere bei der Selbstmordzahl der Altersgruppe zwischen 15 und 45. Früher war es nämlich insbesondere die Jugendlichen und die älteren Menschen, die Selbstmord begangen haben. Zwischenzeitlich ziehen die dazwischen deutlich an. Selbstmord ist nicht Selbstmord, müssen wir natürlich sagen. Es gibt erstmal den Unterschied zwischen Suizididee, Suizidversuch und Suiziden. Das ist ein deutlicher Unterschied. Es gibt dann natürlich auch bestimmte selbstschädigende Verhaltensweisen, die nicht als Suizid bezeichnet werden. Wenn einer zum Beispiel alkoholsüchtig ist, sagt man nicht, der begeht Suizid. Weil der will ja sich nicht umbringen durch den Alkohol, sondern der würde auch gerne trinken, ohne dabei zu sterben. Das ist mehr sozusagen eine in Kauf genommene Nebenwirkung. Häufig genauso natürlich bei Drogen. Dann Suizid, es gibt drei große Gruppen, könnte man sagen, dabei. Und zwar einmal die parasuizidale Pause, so nennt man das. Das heißt, der Betreffende äußert einfach den Wunsch, schlafen zu wollen, Ruhe zu haben, endlich ein Ende. Das ist was ganz anderes als die parasuizidale Geste als Appell, so nennt man das intern. Das bedeutet, ich will andere Menschen auf mich aufmerksam machen. Ich will Aufmerksamkeit haben. Häufig diese Leute inszenieren das so, dass sie noch knapp überleben. Aber es klappt natürlich nicht immer. Manchmal sterben sie, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Das ist zum Beispiel, ich rufe vorher noch jemanden an, sage, jetzt nehme ich meine Tabletten und jetzt ist alles zu Ende oder irgendwie so etwas. Und dann will ich eigentlich die Aufmerksamkeit in erster Linie haben. Dann gibt es auch die parasuizidale Handlung als Autoaggression. Diese Menschen wollen sich bewusst vernichten. Also nicht einfach Ruhe haben, nicht auf sich aufmerksam machen, sondern sich vernichten. Die nehmen häufig dann auch eher aggressive Methoden wie Erschießen und Erhängen. Also auch es gibt häufig Unterschiede, je nachdem wo, zu welcher Gruppe ich gehöre, welche Methoden ich wähle. Die Tötungsmethoden teilen sich auch noch auf nach den harten Methoden, die relativ sicheren. Das machen neben uns besondere die Männer und auch die Jugendlichen und Kinder. Die bevorzugen diese harten Methoden. 84% der männlichen Selbstmordopfer zwischen 10 und 14 hatten sich erhängt, zum Beispiel. In den USA haben die meistens sich erschossen, weil die Schusswaffen weiter verbreitet sind. Bei Frauen sind eher die weichen Methoden, die man versucht zu nehmen. Das heißt, ersticken, manchmal mit einer Plastiktüte über dem Kopf oder mit Medikamenten oder so etwas. Nun, Suizidversuche werden generell häufiger von Frauen vollzogen, Suizide häufiger von Männern. Ja, das heißt einfach bei den Suizidversuchen, das heißt, wo man nicht ganz sicher ist, das wirklich die Absicht oder ist das jetzt einfach eine Aufmerksamkeit auf sich zu machen, das ist bei Frauen häufiger. Und bei Männern scheint es so zu sein, dass die wirklich mehr dieses Aggressive haben, sie wollen sich wirklich vernichten, wirklich zu Ende, aus, vorbei. Also, dass da eine andere Verteilung ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass jemand, der einen Suizidversuch unternommen hat, wirklich Selbstmord begeht. Höchstens unbeabsichtigt, sagen die Statistiken. Man soll das natürlich nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, aber häufig ist das so. Suizidversuche, die man überlebt, führen häufig zu einer Lebensveränderung im Leben der Menschen. Also das heißt jetzt neue Perspektiven, plötzlich was anders sehen, umbauen. So auch der Mann, mit dem ich in Süddeutschland gesprochen habe, bei dem hat es dazu geführt, wobei der sich ja auch wirklich umbringen wollte. Es gibt Selbstmord auch nationale Unterschiede. In Südeuropa sind im Vergleich zu den nordeuropäischen Ländern deutlich niedrigere Suizidraten. In Malta 0,3%, 0,3 von 100.000. Also nicht Prozent, sondern 0 von 100.000. In Spanien sind es 4,9, in Österreich 28,3, in Ungarn 45,3 und in Deutschland etwa 16. Das liegt so im Mittelfeld auf 100.000 Einwohner pro Jahr. In Grönland ist es dann besonders, man sagt, weil es so dunkel ist und so weiter, nicht, ist das dann häufiger. In Japan nimmt insbesondere die Selbstmordrate älterer Männer zu, weil sie früher sicheren Job gehabt haben, sicheres Ansehen und das jetzt alles verschwindet. In Kriegszeiten sind auffällig weniger Suizide. Man hat auch darüber gerätselt, warum. Wahrscheinlich liegt es daran, die Leute sind so sehr ums Überleben beim Kämpfen, dass keiner auf die Idee kommt, sich dann umzubringen. Sondern wahrscheinlich braucht man zum Umbringen auch die entsprechende Ruhe, dass man einfach so viel Zeit zum Nachdenken hat, viel Zeit über sich und seine Situation nachzudenken, was absurd klingt, nicht? Also da, wo das Leben am meisten bedroht wird, denken die wenigsten Menschen an Selbstmord. Wobei man es ja relativ einfach haben könnte, nicht? Im Krieg. Aber das ist eben nicht der Fall. Also, Suizidversuche sind ungefähr 15 Mal häufiger als die vollendeten Selbstmorde. Ja. Es gibt dann besondere Anfälligkeit bei Senioren und Kranken, die eben in beständigem Verfall sind und also wenn sie da drin sind und das dann eben als Grund angeführt wird, Resignation, es geht sowieso nicht mehr besser, die Abhängigkeit von den Jüngeren, chronische unheilbare Krankheiten und so weiter. Häufig ist dann allerdings ein Impulsverhalten, nicht das wirklich geplante. Das zeigen Beispiele von der Sterbehilfe, Euthanasie in den Niederlanden. In den Niederlanden ist ja seit einigen Jahren Sterbehilfe unter bestimmten Umständen gestattet. Da hat man festgestellt, dass viele Menschen spontan Wunsch nach Sterben äußern. dass wenn man diese Leute aber psychologisch behandelt oder auch seelsorgerlich, dass sie schon wenige Wochen später gar keinen Wunsch mehr nach zu sterben haben. Weil häufig ist der Wunsch nach Sterben im Alter nicht wirklich der Wunsch, tot zu sein, sondern ist der Wunsch, ich will keinen anderen auf die Nerven fallen, ich will nicht endlos leiden, ich will keine Krankheit, ich will keine Schmerzen haben. Beispielsweise Leute, die in der Endstadie von Krebs sind, fast alle, die einen Sterbewunsch äußern, dann aber palliativ, also das heißt mit Schmerzmitteln behandelt werden, ist fast keiner, der dann noch einen Sterbewunsch äußert. Also das heißt, dass was eigentlich der Wunsch ist, ich will nicht das Sterben, ich will nicht das Vegetieren, ich will nicht die Schmerzen, aber nicht, ich will eigentlich tot sein. Also hier müssen wir auch deutlich unterscheiden. Und das ist dann gerade bei der Euthanasie, wird das dann eben nicht getan. Ein anderer Risikofaktor sind verdeckte Gefühle. Das heißt, Leute, die nicht ihre Gefühle nach außen kommen lassen, dann die ihren seelischen Schmerz ersticken, dass das dann häufiger ist. Risikofaktor Depression. Die Leute, Menschen, die unter Depression leiden, auffällig häufiger Selbstmord begehen. Etwa 15% der Menschen, die an tieferen Depressionen leiden, begehen letztendlich Selbstmord. Was ein relativ hoher Anteil ist, natürlich im Gegensatz zur Bevölkerung sehr viel niedriger dabei. Dann auch bei Schizophrenie ist es deutlich höher. Dann Risikofaktor ist natürlich auch die Persönlichkeit. So zum Beispiel Menschen, die von Panikattacken bedroht sind oder solchen Sachen, Borderline-Persönlichkeiten, die sind dann eher anfällig für Suizide. Also Borderline, das meint eben Leute, die generell seelisch instabil sind. Das sind häufig auch Leute, die eher für Drogen ansprechen, die also keine gefestigte Persönlichkeit haben. Also Border immer an der Grenze sind, so gerade von dem, ich kippe ab oder ich bleibe noch stehen, im Beruf oder in der Ehe, nie so ganz dabei, nie ganz daneben, immer so sehr spontan, die sind dann häufig auch von Selbstmord betroffen. Risikofaktor ist auch Gefängnis. Im Gefängnis ist auffallend häufiger Selbstmord als in der Normalbevölkerung. Und zwar interessanterweise, auch hier, worauf man vielleicht nicht kommen würde, die meisten Selbstmorde geschehen kurz vor der Entlassung. Wobei jetzt wir sehen, das ist ja verrückt, nicht? Ja, aber warum? Weil das für den Gefangenen häufig eine große Krise bedeutet. Jemand, der jahrelang im Gefängnis ist, plötzlich wieder in der Welt, werde ich mich da zurechtfinden? Wird meine Frau mich noch aufnehmen? Was denken die Leute von mir? Plötzlich die Krise der Zusammenbruch. Ich weiß nicht, ich rede jetzt hier als einer, der nicht im Gefängnis gearbeitet hat. Du bist im Gefängnis gewesen, ich weiß nicht, wie das bei euch. Ich meine nicht so. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Ne? Nein. Ja, also die Krise vieler Leute eben dann davor. Und nicht immer natürlich, aber auffällig häufiger als in der Gesamtbevölkerung gibt es dann. Das ist natürlich jetzt auch nicht jeder Zweite, ist ja klar. Aber häufiger als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung passiert so etwas. Dann gibt es auch den Risikofaktor der Isolation. Das heißt, entweder Leute, die für sich alleine, meinetwegen auf dem Leuchtturm sind, irgendwo im Urwald, in der Einöde oder als Forscher oder sonst was, oder allein für sich zu Hause sind. Zum Beispiel trifft das auch auf Rentner zu, die isoliert sind, die gar keine Beziehung mehr haben, dass da auch eine auffällige Häufigkeit da ist. Könnte man sagen. Dann hat man auch untersucht, ob Suizid in den Genen liegt. Ich kürze euch das Ganze mal ab. Die Details könnt ihr später nachlesen. Da hat man keine Bestätigung gefunden. Dann gibt es eben verschiedene Formen von Suizid. Ich habe gesagt, als Hilferuf, als Druckmittel, Selbstmord, manchmal auch als Modetrend. Klingt für uns ja seltsam, nicht? Aber ihr kennt vielleicht die Geschichte, als 1774 Johann Wilhelm von Goethe sein Leiden des jungen Werthers veröffentlicht hat, als nämlich der Held dort aus Liebeskummer Selbstmord begeht, dann sind zahlreiche Jugendliche, in denen ein Wertherfieber ausbricht. Die Leute, die kleiden sich so wie Werther und begehen dann Selbstmord. Ein anderes Beispiel war, also Goethe wird dann auch gefragt, was man sagt und was man dazu sagen sollte, und er sagte, das sei ihm jetzt egal dabei. In einigen Gegenden wurde dann das Buch sogar verboten wegen der Selbstmordgefahr. So in Leipzig, Kopenhagen, Mailand. Dann nach dem Suizid des Sängers der Band Nirvana, nämlich Kurt Cobain, wurden zahlreiche Fans, haben sich dann umgebracht. Als in einer Wiener U-Bahn in den 90er Jahren, es kam es zu einer regelrechten Selbstmordserie, die erst abriss, nachdem die Zeitungen und Radiosender nicht mehr darauf eingingen. Das Ganze begann nach der wiederholten Ausstrahlung der sechsteiligen Fernsehserie Tod eines Schülers. Ah nee, das war unabhängig davon, das kam danach nochmal extra. Doppelt so viel, die sich ja von Zug warfen als vorher. Also das heißt hier Nachahmungstäter. Und da müssen wir sagen, eine Art Mode. Ist natürlich die Frage, wie kann das eine Mode sein? Aber irgendwie scheinbar lassen sich Leute von dem, was sie als Vorbild sehen, sei es irgendwie ein Sänger, sei es eben ein Schauspieler, davon identifizieren, selbst da macht man mit. Was komisch klingt, nicht? Jetzt gilt es natürlich auch anders. Man kann dort Hilfe in Anspruch nehmen. Ich sage ja auch, 80% der Menschen, die begleitet werden bei einem Selbstmordgedanken, entwickeln alternative Verhaltensmuster und das kann hinterher dann verändert werden. Was tun wir dabei? Erst einmal sollten wir sehen, bei Leuten, die wirklich in akuter Selbstmordgefahr sind, die sollten nach Möglichkeit eine medizinische Behandlung haben. Ich habe ja gesagt, schwer Depressive zum Beispiel auffällig häufig, da kann ein normales Gespräch nicht mehr genügen, sondern muss man erstmal grundsätzlich stabilisieren. Darüber hinaus ist es auch schwierig für jemanden, der sich nicht auskennt, zu unterscheiden zwischen einer bloßen Selbstmorddrohung und einer wirklichen Selbstmordgefahr. Und hinterher macht man sich natürlich schwere Vorwürfe, wenn man sich fragt, ach, du machst das ja sowieso nicht, du willst mich jetzt bloß unter Druck setzen. Das gibt's ja manchmal. Und wenn man da ernsthaft drauf eingeht, dann macht man sich abhängig und bekommt immer den Druck. Aber wenn du das jetzt nicht richtig wahrnimmst und der wirklich sich umbringen wollte, dann machst du natürlich dein Leben lang ein schlechtes Gewissen. Also deshalb, man muss dann schon etwas genauer nach Möglichkeit sich damit auseinandergesetzt haben. Das, was aber besonders wichtig ist, ist den Suizidgefährdeten zu begleiten dabei. Hier sollten Christen in erster Linie an Gebet denken, natürlich für sich, für die Bitte um Weisheit dabei. Sie sollten versuchen mitzuverstehen und mitzuleiden, mit die Probleme zu durchdenken und konkrete Hilfe anzubieten. Denn in den meisten, ich habe ja gesagt, in den meisten Suizidfällen ist es ein konkreter Grund, der dazu treibt. Und hier sollten Christen natürlich nicht nur beten oder gut zusprechen, sondern versuchen, mit dem Betroffenen dieses Problem zu bewältigen. Sagen wir mal, da ist einer, der ist krebskrank, vielleicht einen anderen Arzt suchen, der eine bessere Schmerztherapie macht. Oder da ist einer, dessen Kinder sich nie um ihn kümmern, dann nicht nur zu sagen, jetzt, naja, okay, du darfst dich halt nicht umbringen, aber ist alles in Ordnung, sondern dann zu organisieren, dass irgendjemand anders mal dorthin kommt und den älteren Menschen besucht, der sonst für sich alleine ist. Und häufig wirken diese Sachen viel mehr als irgendein Gewissen reden oder irgendein schlechtes Gewissen machen. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, die meisten Suizide sind aufgrund von Ursachen und wir können die Ursache meinetwegen des nahenden Todes bei einem Schwerkranken nicht aufheben. Aber wir können die Begleiterscheinung aufheben, wie Einsamkeit, wie lebensunwert sich zu fühlen, wie Schmerzen. Und vielfach, wenn das getan wird, dann verschwindet eben auch der Selbstmordwunsch dabei. Wir sollten generell nicht die Person sich selbst überlassen, sondern dann helfen, nachdem diese Probleme bewältigt sind, ein neues Lebensumfeld zu schaffen und auch die Selbstmordgedanken als Anfechtung dem Menschen zu erklären. Das heißt, wir müssen ihm beibringen, dass er diesen Selbstmordgedanken nicht nachgehen darf. Weil das Gefährliche ist, dass wenn du, jeder kann mal so einen Selbstmordgedanken haben, aber das Gefährliche ist, wenn du einmal dich daran gewöhnt hast, den Gedanken lieb gewonnen hast, dann kann es wie eine Versuchung sein, dem immer wieder nachzuhängen. Und umso mehr du einem Gedanken nachhängst, umso höher die Gefahr ist, dann später auch zu tun. Dann ist es auch ebenfalls sehr wichtig, Angehörige von Suizidopfern sich mit ihnen darum zu kümmern, ihnen praktische, geistliche Aufmerksamkeit zu geben und Aufmerksamkeit zu geben. Denn häufig vergisst man die schnell. Entweder nach dem Motto, jetzt ist ja schon gut, jetzt bist du irgendwie drüber hinweggekommen. Das ist in den meisten Fällen, passiert das bei einem Suizidangehörigen nie. Die leiden meistens ihr Leben lang darunter. Und zwar auf der einen Seite, weil sie sich häufig schuldig fühlen. Hätte ich irgendwas machen sollen? Habe ich auf irgendwas nicht geachtet, was ich hätte tun sollen? Hätte ich mich nicht vorher entschuldigen müssen oder so? Das heißt, ein Tod, der durch Unfall passiert, ist was ganz anderes. Da kann man eher mit fertig werden als einem durch Suizid. Weil man sich daran nicht unbedingt schuldig fühlt oder fühlen kann oder muss, weil der einfach ins Leben kommt, ohne dass er irgendeinen Bezug zu mir hat. Und einer durch Krankheit sowieso nicht, weil da habe ich ja mehr Zeit, mich von dem anderen zu verabschieden. Und deshalb ist ein Suizid die Angehörigen häufig sehr schwer, die dabei betroffen sind. Spekulative Selbstvorwürfe, häufig lebenslange Verletzungen. Hier ist es nötig, gerade diese Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Einerseits versuchen zu zeigen, wenn sie Schuldgedanken haben, nicht nur auszureden. Es kann ja tatsächlich sogar sein, dass sie mit irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Aber dann deutlich zu sagen, es gibt die Möglichkeit zum Bekenntnis und zur Vergebung. Und dann, wenn es vergeben ist, dann müssen wir die Person allerdings aufmerksam machen, du darfst den Gedanken nicht immer wieder nachhängen. Was Jesus vergeben hat, das ist vergeben, das deutlich zu zeigen. Und dann natürlich Trost zu bieten, soweit das möglich ist, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Was man nicht tun sollte, ist, nach 2-3 Monaten zu kommen und zu sagen, also jetzt muss aber das normale Leben mal anfangen und jetzt ist aber endlich alles vorbei, nicht? Und jetzt hast du aber genug. Das ist wahrscheinlich dann meistens eher das Ende der Beziehung und die Person wird dann sich vollkommen unverstanden fühlen, weil wie gesagt, so schnell geht das nicht in den meisten Fällen. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht mehr herausbrechen sollen aus seinem Selbstmitleid, das schon. Aber nicht mit dem Gedanken, jetzt hör mal generell auf daran zu denken oder dich damit zu beschäftigen. Das hilft dabei nichts. Wir sollten natürlich dann auch geistliche Gedankenanregungen positiver Art zu geben. Zum Beispiel, dein Leben hat auch noch andere positive Aspekte und dann zu helfen, welche. Du kannst anderen Menschen eine Hilfe sein. Durch den Selbstmord veränderst du deine Situation nicht wirklich. Selbstmord ist unumkehrbar, es gibt kein Zurück mehr. Du bist nicht allein, es gibt auch noch andere Menschen, die dich mögen und die dir helfen können. Nimm dir Zeit für eine genaue Lebensanalyse, ehe du dich umbringst und so weiter und so weiter. Darüber hinaus für Christen natürlich insbesondere zu sagen, Gott hat noch ein Ziel mit dir hier auf der Erde. Und lass uns das erkennen und suchen. Also das heißt hier natürlich auch geistliche Betreuung, Gespräche, gerade mit dem, der an solchen Sachen denkt, wenn er ernsthaft dran denkt. Gut. Dann würde ich gern auch noch von euch etwas hören bezüglich eigener Erfahrung oder Rückfragen, wo ihr denkt, das sollten wir hier noch besprechen.
Was macht man mit jemandem, der diesen Gedanken wirklich lange Zeit immer wieder nach? Also er will diesen Gedanken einfach nicht lassen.
Mhm. Ein Christ. Ja, würde gerne mal hören, was ihr anderen dazu sagt. Also man kann jetzt natürlich sehr platt einfach sagen, das ist Sünde. Nur das hilft meistens nicht, das hilft der Person nicht, hilft uns auch nicht. Das weiß die Person meistens auch, wenn sie gläubig ist. Deshalb, ich glaube, hier wäre eine ähnliche Doppelstrategie, wie ich sie gerade schon genannt habe. Das eine ist eine geistliche Umgang damit. Und der geht nicht nur darauf zu zeigen, dass der Selbstmord böse oder falsch ist, weil, wie gesagt, das ist ja meistens bei der Person drin, sondern mehr den anderen Bereich zu zeigen, dass dieses Problem, mit dem eine Person zu tun hat, es nicht wert ist, sich deshalb zu töten, dass es immer andere Bereiche gibt des Lebens, selbst wenn wir den Bereich mal ganz stehen lassen, der jetzt problematisch ist, andere Bereiche des Lebens gibt, wo Gott dich, also diese Person, gebrauchen will, auch zu zeigen, dass es für Gott keine Probleme gibt, die nicht zu bewältigen wären, also das Vertrauen in Gott sozusagen zu stärken, was natürlich schwierig ist bei einer Person, die meint, es gäbe keinen Ausweg mehr. Aber ich will ja auch nicht damit sagen, dass ich den Ausweg schon sehe, sondern zu zeigen, es gibt ihn. Und wenn es dann ein Nachher nach deinem Problem gibt, also jetzt hypothetisch einfach, dann ist es ja auch gar nicht mehr nötig, sich umzubringen. Dann wäre der Gedanke ja sogar falsch. Das heißt, hier ein vorzeitiges Abbrechen verhindert all das, was an Positiven ja nachher kommt, für mich. Aber ich muss der Person auch deutlich machen, es geht ja nicht um einen individuellen Wunsch nur, sondern es geht auch für meinen Auftrag, den ich hier auf der Erde noch habe. Das ist natürlich besonders ein Argument, was Menschen, die pflichtbewusst sind oder die Perfektionisten sind, eine Hilfe sein kann. Natürlich Leute, die Phlegmatiker sind, denen ist das dann egal. Aber Leute, die pflichtbewusst sind, die kann man daran appellieren, du hast eine Pflicht vor Gott. Gott will dich hier gebrauchen. Gott will, dass du diese Sachen noch tust mit deinem Plan. Das wäre eine Alternative, also geistlich. Und wie gesagt, bei dem Problem, dieses Vertrauen auf Gott. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch notwendig, das habe ich ja gesagt bei der Parallelstruktur, wenn es dann Gründe gibt, die dazu führen, nach Möglichkeit Lösungen für diese Probleme zu suchen, mitzusuchen mit dieser Person. Und wenn ich selbst nicht in der Lage bin, dann eben eine andere Person zu suchen, die entweder einen größeren Zugang zu dieser Person hat, um reale Lösungsprobleme zu finden. Weil ein Zuspruch kann im Moment eine Hilfe sein. Aber wenn das Problem sich nicht löst, auch nicht ansatzweise löst, dann ist die Gefahr bei jemandem, der das häufiger schon mal gedacht hat, sehr schnell, dass es wiederkommt. Bei dem Geistlichen, also deshalb Lösungsversuche. Aber natürlich müsste ich der Person auch klar machen, dass ein Lösungsversuch einen längeren Kampf bedeuten kann, dass viele Sachen, die Probleme aufwerfen, eine längere Phase erstmal mit sich ziehen, dass ich vielleicht auch Strategien entwickeln kann, wie ich mit dem Problem leben kann. Weil manche Leute sehen jetzt ein riesiges Problem, manchmal mein Arbeitskollege, immer ärgert er mich. Und dann werde ich nicht mehr mit fertig. Jetzt kann ich einmal versuchen, natürlich mit dem Arbeitskollegen zu sprechen, Gespräche mit dem Chef zu vermitteln. Oder, das wäre das Nächste, demjenigen zu helfen, dass er das nicht so stark an sich herankommen lässt, dass ich ihm Strategien nenne, wie er damit zurechtkommt. Beispielsweise eine Strategie, rede mit deinem Kollegen gar nicht mehr erstmal. Nach einer Zeit wird er wahrscheinlich auch aufhören, dauernd zu sticheln. Denn erst wenn du reagierst, dann reagiert er wieder zurück, sofern es möglich ist. Es kommt natürlich auch darauf an, wie nah ist der Kollege, was ist da möglich oder nicht. Oder beantrage eine Versetzung oder irgendwas. Aber das heißt konkret zu überlegen, wie gehst du mit der Situation um oder wie kannst du sie beseitigen. Das wäre hier eine mögliche Hilfe. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man der Person zeigt, dass dieser Gedanke an Selbstmord eine geistliche Versuchung ist. Und denjenigen zu ermutigen, zu bestärken, gegen diese Versuchung zu kämpfen. Also nicht nur moralisch zu sagen, das ist böse, sondern zu sagen, hier bist du in einer geistlichen Auseinandersetzung, hier ist ein Kampf, da will der Teufel dir schaden. Das können wir ja sogar begründen. Denken wir zum Beispiel an denjenigen, der krank ist, der besessen ist, der sich ins Feuer und ins Wasser wirft. Da merken wir, das ist bewusst der Teufel, der will den Selbstmord dieser Person haben. Oder denken wir an den Gerasena, wo dann diese vielen Dämonen drin sind. Sobald die Dämonen in den Schweinen sind, haben die Schweine nichts Besseres zu tun, als sofort Selbstmord zu begehen. Also hier auch diese Perspektive Selbstmord, eigentlich etwas Destruktives, nicht von Gott gewolltes, Dämonisches. Hier bist du also in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und für eine Person, die geistlich gesinnt ist und dafür offen ist, kann das manchmal auch eine Perspektive sein. Dass sie vielleicht jetzt nicht von vornherein nur sagen muss, ich darf das nicht denken, sondern jetzt stärker die Perspektive erkennt, ich bin in einer Auseinandersetzung und ich sollte versuchen, ich kann was versuchen damit zu tun, wenn ich jetzt da drin bin. Das ist durchaus keine Einzelsituation. Viele Menschen, die das erleben, dass ein enger Angehöriger das Leben genommen hat, sind so verletzt dabei, dass sie kaum darüber reden können. Rational, logisch oder so etwas. Das ist also durchaus, und dann braucht es eine gewisse Sensibilität erstmal, dass nicht jeder dieses Gespräch führen kann, sondern meist manchmal vielleicht Leute, die besonders eng an der Person sind. Manchmal aber doch, dass man es vielleicht einfach stehen lässt, aber versucht parallel dazu die Beziehung zu stärken, zu Gott und zu anderen Menschen. Sozusagen, dass dadurch, dass diese Beziehung zu Gott gestärkt wird oder zu anderen Menschen, diese Sache etwas in den Hintergrund tritt. Ich will damit nicht sagen, vergessen gerät, weil ich ja gesagt habe, das wird wahrscheinlich nie vergessen, so etwas. Aber dass sozusagen die anderen Teile des Lebens, die Gott ja auch noch gemacht hat und die der Mensch ja auch noch erlebt, dass die nicht vollkommen überdeckt werden, weil die Gefahr besteht, wie gesagt, wir können das meistens nie beseitigen, diese Erfahrung mit dem Suizid. Aber die Gefahr besteht in manchen Fällen, dass diese Suiziderfahrung alles andere im Leben überdeckt, dass dem alles untergeordnet wird. Bis dahin, dass ich immer nur daran denke, wie war dieser Mensch, manchmal den idealisiere plötzlich nachher, obwohl das gar nicht so gewesen war. Und das ist halt vollkommen eine unrealistische, krankhafte Art und Weise auch. Und dann ist es wichtig, hier gerade die anderen Bereiche des Lebens, nämlich der Beziehung zu anderen und zu Gott, zu stärken, ohne dabei jetzt den Fehler zu machen, ach, vergesst das mal und es ist schon lange her, das nicht. Sondern das ist eine schmerzhafte Sache, die bleibt es auch, aber wir können dann verhindern, dass es das ganze Leben überwuchert. Und das ist manchmal eher die Alternative, weil wenn ein Mensch sich da verschließt, dann kann das sein, aufgrund einfach dieser schmerzhaften Erfahrung will er da niemanden herankommen lassen und dann können wir das auch nicht, wenn derjenige sich nicht öffnet. Aber was wir machen können, ist diese anderen Bereiche zu stärken. Meinetwegen Mut und Freude im Glauben zuzusprechen oder andere Bereiche der Beziehung zu pflegen, in denen wir drinstehen oder die wir neu aufbauen können. Na gut, dann schließen wir hier einmal ab für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und wir werden uns, so Gott will, und wir leben morgen früh beim Frühstück wiedersehen. Und ich will euch ja noch, werde ich schon nach Hause einladen. Ich werde heute Abend noch mit meiner Frau sprechen, ob dann morgen Nachmittag oder übermorgen Nachmittag. Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber ich hoffe, ihr seid noch nicht zu sehr verplant. Also das heißt dann nach dem Kaffee trinken, nicht?